Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, es ist wieder soweit. Herzliches ist heute an der Reihe und ich begrüße recht herzlich, wie steht's?
Bernd Sternal.
Ja, und ich bin die Konstanze Holtorf. Und du hattest ja schon im vergangenen Monat so einige Bedenken, was wird im Februar werden. Es sind ja auch eine Woche Ferien hier im Sachsen-Anhalt, ist zwar nicht so viel, aber immerhin. Mit dem Winter und ja. Im Moment sieht es ja, glaube ich, ganz gut aus.
Ja, im Moment, sage ich mal, liegt im Harz so wie seit Ewigkeiten nicht mehr flächendeckend überall eine Menge Schnee. Das hat man schon ewig nicht mehr. Nun haben wir natürlich in den nächsten Tagen extremes Tauwetter zu erwarten, aber wie ich gerade eben gehört habe in der Wettervorhersage, ab nächste Woche ist schon wieder neuer Wintereinbruch. Somit lohnt es sich vielleicht, dass wir in diesem Jahr mal wieder ein bisschen Dinge bezüglich Wintersport vorstellen. Haben wir ja, glaube ich, schon seit 2 Jahren nicht mehr gemacht, weil ja immer kein Schnee lag. Und was wollen wir über Skischlitten und andere Dinge reden, wenn man es nicht ausführen kann, ja? Und von daher, denke ich mal, ist es für den einen oder anderen doch schon recht interessant. Und der Harz hat ja diesbezüglich eine ganze Menge zu bieten, wenn denn Schnee liegt.
Ja.
Also es ist ja nicht so, dass man im Harz beispielsweise nicht auch das Skilaufen lernen kann. Da muss man nicht unbedingt irgendwo in Süden fahren, in den Alpen nach Bayern oder nach Österreich. Das geht hier auch gut. Und es ist sicherlich preisgünstiger und die ganz großen Pisten, die langen, die kann man am Anfang sowieso noch nicht fahren.
Ne? Aber zum Lernen ist es ganz gut.
Kleine Hänge reichen ja im Grunde genommen vollständig aus. Ja. Wobei wir haben ja im Harz mittlerweile auch schon eine ganze Anzahl von großen Hängen, Abfahrtshängen und dergleichen in den unterschiedlichsten Klassen für unterschiedliche Kenntnisse. Und ja, das kann man eigentlich alles im Harz lernen. Das fängt an mit Ski Alpin, Langlauf wird beigebracht.
Langlauf ist ja wohl auch sehr gefragt, weil
das ja eben
das ist ja
im Harz, eigentlich noch attraktiver wie Ski Alpin, weil man es ja auch überall machen kann. Es war ja teilweise jetzt so in den letzten Wochen, dass man schon gewarnt hat, es sind keine freien Parkplätze im gesamten Oberharz mehr verfügbar. Das war dermaßen voll, ne? Und das macht ja auch nicht unbedingt Spaß, irgendwo auf einer Piste zu sein, wo man dann noch eine halbe Stunde warten muss, bis man den Lift kriegt.
Ne? Ja,
immer so und wo man kaum fahren kann, weil so viele Leute auf der Piste sind, dann ist Langlauf schon eine tolle Alternative, sag ich mal. Und da gibt's ja auch unwahrscheinlich viele Pisten und beziehungsweise Loipen heißt es ja, in doch nicht so stark frequentierten Bereichen. Und was natürlich auch für einige, insbesondere für junge Leute interessant ist, ist Snowboard. Da gibt es auch entsprechende Kurse. Es gibt sogar Kurse teilweise wie in St. Andreasberg, sogenannte Skating- und Skirollerkurse. Das sind also Kurse, die man dann außerhalb des Winters ausführt, wo man dann die Grundbegriffe für Skilanglauf beigebracht bekommt im Trocknen. Und heutzutage, man muss sich ja nicht im Vorfeld schon Ausrüstungen teure kaufen, muss man eigentlich gar nicht. Wer da nur ab und zu mal fahren will, man kann sich ja das alles im Grunde genommen leihen und mieten.
Ja, man muss ja erstmal ausprobieren, ob es einem gefällt.
Genau.
Und dann kann man dann immer noch sagen, okay, von
daher
bin ich soweit.
Kann man all die Ausrüstungen, wie gesagt, auch leihen und mieten. Am meisten diesbezüglich ist natürlich im Oberharz. Angefangen von Altenau, wo entsprechend Skiteams sind, über beispielsweise die Bergsportarena in St. Andreasberg. Ja, am Torfhaus sowieso, die kennen ja die meisten, bloß da ist es natürlich auch immer am überlaufendsten an sich. Ne? So, dann gibt es weiter Skikurse in Bad Sachsa. Da ist ja auch ein großes Skigebiet mit Liften und dergleichen. Das setzt sich dann fort mit Braunlage. Da ist der Wurmberg dann das Zentrum, wo die ganzen Aktivitäten stattfinden. Dann führt das weiter über Bad Lauterberg, Buntenbock, Hahnenklee. Ist also überall was. Und teilweise, wie gesagt, sind auch bei uns hier im Oberharz einiges in Schirke und dergleichen, muss man sich mal erkundigen, steht auch viel von auf unserer Seite mit Ansprechpartnern, mit Namen, mit Adressen, mit Telefonnummern, so dass man auch entsprechend sich im Vorfeld informieren kann. Und es ist ja heutzutage auch schön durch das Internet, mit wenigen Klicks bin ich ja auf den entsprechenden Seiten und sehe auch, welche Pisten denn geöffnet sind.
Ja.
Das war ja früher auch immer ein Risiko, ich fahre los, ne? Unten irgendwo, ohne wirklich Bescheid zu wissen, dann kommen wir an und die Pisten sind zu.
Das
ja, das ist heute alles tagaktuell gepflegt von allen Pisten im Harz, so dass ich da wirklich im Vorfeld die entsprechenden Entscheidungen treffen kann. Natürlich gibt's auch überall diese Skikurse für Kinder und Jugendliche und vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen. Ja, also da ist ein sehr vielfältiges Angebot. Sollte man sich überlegen, so ein paar Grundbegriffe beigebracht zu bekommen, bevor man sich das erste Mal auf die Bretter stellt, ist sicherlich recht angebracht.
Das ist klar, man muss Grundbegriffe schon ein bisschen kennen.
Wir haben das früher so gelernt, ne? Indem wir uns das so ein bisschen abgeguckt haben bei anderen, aber das waren noch andere Verhältnisse. Wir sind irgendwo im Wald gefahren, wo wir alleine waren oder mit ein paar Freunden und allein auf die Nase gefallen sind, sag ich mal so. Ne? Heutzutage auf der Piste ist es natürlich schon teilweise recht gefährlich. Ne? Man möchte seine Skier schon beherrschen und wir sehen und hören ja auch immer wieder in Medien, dass es zu schwersten Skiunfällen kommt, weil Leute zusammenrasen.
Ja. Oder auch sich manchmal überschätzen.
Ja, und daher ist es immer schon besser, sag ich mal, wenn ich ein bisschen abseits mich dann ausprobiere und ein bisschen lerne, als auf diesen, sag ich mal, etablierten Pisten, wo zu diesen Zeiten denn wirklich immer wahnsinnig viel los ist, was ja denn die Unsicherheit auch zusätzlich befördert. Im hohen Schnee passiert im Allgemeinen nichts, wenn ich mal stürze und wenn ich langsam fahre. Dann werde ich nass, dann rapple ich mich wieder auf, klopfe den Schnee ab und dann geht's weiter. Ja. Ne, so haben wir es früher gemacht und so klappt's heute auch noch.
Und hier ist Roy Rogers, My Rose in the Snow. Eben haben wir ja darüber gesprochen, wie man selbst auf Ski steht und fährt und wo es überall gute Gelegenheit dafür gibt. Aber man kann es sich ja auch mal gemütlich machen mit einem Pferdeschlitten.
Ja, das ist, denke ich mal, eine ganz tolle, gemütliche und romantische Angelegenheit, oder?
Ja.
Also wer das mal gemacht hat, da gibt's ja auch die unterschiedlichen Möglichkeiten. Mitunter gibt's das auch noch so, wie ich das noch aus meiner Jugend her kenne, dass er auch die Schlitten dahinter hängen. Also ne, die Kinder mit Schlitten.
Also sowas kenne ich nicht, weil ich nie zum Wintersport war irgendwie als Kind.
Und das ist natürlich für die Kinder insbesondere toll. Ja, ne? Und wenn die Pferde denn im Schritttempo, kann ja auch nichts groß passieren, selbst wenn mal einer runterfällt. Ja, aber allgemein ist es ja so, dass dann richtig professionelle Schlitten dort fahren, so wie man das manchmal im Fernsehen sieht, richtig in Decken und Felle einmummelt, man dann im tief verschneiten Winterwald unterwegs.
Ja, und wenn dann noch ein bisschen die Sonne scheint.
Ja,
ja,
oder schön Glühwein dabei. Mhm. Was gibt's Besseres?
Ja. Oder auch noch ein bisschen rot der Himmel ist von der Sonne.
Und da gibt es ja nun, ich sage mal, über den Harz verteilt eine ganze Menge, angefangen in Abbenrode, in Bad Harzburg, in Bennekenstein, Braunlage. Aber auch bei uns hier in Dankerode und in Friedrichsbrunn, in Schierke, in Wendefort, in Wernigerode gibt es zahlreiche Anbieter, die entsprechende Schlittenfahrten in unterschiedlichen Varianten dort, also Pferdeschlittenfahrten anbieten.
Sozusagen alle bekannten Orte mehr oder weniger bieten das an.
Die einschlägigen Anbieter, die findet man verhältnismäßig unkompliziert bei uns auf der Webseite und auch woanders, wenn man da mal im Harz das eingibt in der Suchmaschine und dergleichen. Das hier alles zu benennen, ich sage mal, das macht sicherlich
merkt man sich sowieso
nicht, nein. Also die sind im Moment alle einsatzbereit. Schnee liegt auch genug. Also könnten wir allerdings vorstellen, dass da ziemlich viel Andrang herrscht.
Ja.
Also es ist wirklich, ich sage mal insbesondere, wenn man das vielleicht mit Kindern und mit Freunden, in der Regel, sage ich mal, sind das immer 6 bis 8 Personen meistens, die in so einen Schlitten reinpassen. Das macht mit Freunden und Kindern so richtig Spaß.
Ja,
und was auch eine schöne Angelegenheit ist im Winter, das ist natürlich Schneeschuhwandern. Das ist ja nicht so alt wie Skifahren und dergleichen. Also die ersten Schneeschuhe, die man mal so archäologischerseits gefunden hat, die sind nur ein paar Jahrhunderte zurück. Hängt ganz einfach daran, dass sich halt die menschliche Zivilisation ja vorrangig in den südlichen, in den warmen Gebieten entwickelt hat. Und somit kam sowas erst später auf. Und als hier bei uns in der Region und so weiter die Eiszeit waren, da haben sich auch die meisten dann wieder in andere Gebiete zurückgezogen. Und zeugt ja auch davon, dass die Namen Ski beispielsweise aus dem Skandinavischen ja bis heute noch angewandt werden. Mhm. Ne? Die Bretter waren so das Erste, die Schneeschuhe, die kamen dazu. Schneeschuhwandern ist also was sehr Attraktives, weil man da ja dann auch mal abseits von Wegen und Pisten laufen kann im Hoch,
hast du's
im
schon mal Tiefschnee. Ausprobiert?
Ich habe es schon ausprobiert. Heutzutage sind ja die Dinger, ja, ist alles wie beim Skifahren auch, ist Hightech, Hightech-Materialien, durchdacht alles, super leicht, ja. Und denn teilweise auch mit den entsprechenden Krallen und so weiter, wenn es mal glatt wird, kann man auch eine Menge Geld für ausgeben. Sollte man sich deswegen erstmal ausleihen, ja, das Ganze. Ja. Ne? Ist natürlich eine körperlich ziemlich anstrengende Angelegenheit.
Ja, alles muss Arme, Beine vielleicht alles richtig.
Ja, denn man muss so ja die, man muss ja richtig, ja, die Füße immer heben. Mhm. Man sinkt ja, obwohl man ja nicht so tief einsinkt, dazu sind ja diese Schneeschuhe da, dass man nur ein bisschen einsinkt. Mhm. Trotzdem muss man ja die Füße bei jedem Schritt, jedes Bein heben.
Freut sich dann die Waden vielleicht?
Das ist ganz schön anstrengend, je tiefer der Schnee ist. Und was man unbedingt immer bedenken sollte.
Man muss wieder zurückgehen.
Genau, man muss ja denselben Weg auch wieder zurück. Ja, wenn man dort irgendwo im Gelände unterwegs ist, bietet natürlich auch die Möglichkeit, beispielsweise mal Wild zu beobachten und sowas, was man sonst kaum hat. Ja. Aber da gibt es auch viele, viele Angebote mittlerweile im Harz, auch geführte Wanderungen und dergleichen. Also das kann man alles erstmal ausprobieren, bevor man sich sowas irgendwo zulegt. Ist natürlich, wie gesagt, wenn richtig schön viel Schnee liegt, 5 Zentimeter macht das keinen Sinn. Ne? Ja, da kann ich auch mit ganz normalen Stiefeln irgendwo langstapfen. Aber wo richtig hoher Schnee liegt, ist es schon erstens angebracht und zweitens auch sehr interessant und macht Spaß. Mhm. Das, was professionell angeboten wird hier, die organisieren das ja dann auch. Das ist wie auch mit dem Pferdeschlitten und dergleichen. Da werden dann auch meistens gewisse Points angelaufen, wo man dann irgendwo im Nationalpark dann auch Verpflegung bekommt oder sowas, ne? Ja. Und sich ein bisschen ausruhen kann. Mhm. Also da sollte man diese Angebote anfangs schon mal nutzen und nicht auf eigene Faust dann irgendwo.
Ja, und sowas ist ja auch schön. Die Führer erklären ja dann auch ein bisschen was über Land und die Landschaft und über die Tiere, die es vielleicht auch im Winter zu sehen gibt oder nicht.
Das ist alles, wie gesagt, das kann man doch alles, wenn man es beherrscht und wenn man es mal gemacht hat, auch eigenständig machen. Ne? Aber anfangs sollte man, wie gesagt, erstmal das in Anspruch nehmen, weil man überschätzt sich da auch schnell, wie ich schon gesagt habe. Ne? Zurück.
Bei Sonnenschein geht man frohgemut
zurück
los,
muss man und dann, man muss auch immer noch mit bedenken, was immer viele vergessen. Wir sehen das immer so manchmal im Fernsehen, da ist es immer so, ach die, was weiß ich, ich sage jetzt mal Bergdoktor oder sowas, die treiben sich irgendwo in entferntesten Alpen rum und wenn was passiert, dann nehmen sie ihr Handy und rufen an. Das ist
kein Netz.
So in Wirklichkeit nicht. Ne? Das ist nicht mal im Harz so, geschweige denn irgendwo in den Alpen. Es gibt viele, viele Bereiche im Harz, wo du so gut wie kein Netz hast. Also da sollte man sich auf keinen Fall drauf verlassen. Und das kann oftmals, sage ich mal, von einem Meter zum anderen unterschiedlich sein. Und wenn ich dann, ne, irgendwo mir was passiert, wo ich kein Netz habe, dann nützt mir das auch herzlich wenig, wenn 100 Meter weiter das wieder funktioniert. Also darauf sollte man sich hier nicht verlassen. Mhm. Ja, man sollte sich nicht selbst überschätzen, sowohl beim Skilanglauf nicht, das ist ähnlich, und sollte die eingefahrenen, am Anfang zumindest die eingefahrenen Löpen erstmal nutzen, die sind gut gespurt, da ist auch dann ja ein gewisses anderes Publikum unterwegs. Wenn man es beherrscht, kann man natürlich auch mit Langlaufskiern abseits
mit allen
der
so,
Wege.
Wenn man es kann, kein Problem. Aber man muss es erstmal lernen.
Ja. Ja, ich denke mal, das sind schon einige Anregungen mal. Die Skigebiete sind ja im Allgemeinen bekannt im Harz. Demnächst kommt ja dann, wie es aussieht, Schirke noch mit hinzu, ne, wo sie ja ganz gewaltig bauen wollen. Ob das nun was wird oder nicht, in Schirke soll ja dann eventuell die größte Indoor-Skihalle Deutschlands und Europas auch entstehen. Da habe ich immer so ein bisschen meine Zweifel, ob man sowas, ob man sowas braucht.
Ja,
aber naja.
Jedenfalls wird es bestimmt erstmal wieder teurer als geplant.
Ja, ich denke mal immer. man sollte solche Dinge dann betreiben, wenn es die Natur zulässt. Wintersport ist nun mal im Winter, ne, darum heißt es so, wenn Schnee liegt. Und wenn ich im Hochsommer in eine Skihalle gehe, da kann ich doch dann besser irgendwo an Badesee gehen und schwimmen, oder?
Gab es nicht schon mal so ein Projekt irgendwie in MacPom?
Hier bei Fallingbürste dort oben irgendwo Richtung Hamburg hoch, da steht auch einer. Ich kann dazu keine Aussagen treffen, ob sich das nun rentiert oder nicht. Was? Ich könnte mich damit nicht anfreuen, da irgendwo zu laufen, wo kein Baum steht, nichts. Zum Skifahren gehört bei mir Natur dazu, oder?
Eine Halle ist eben eine Halle.
Ja.
Aber es gibt hier auch, Ski- und Rodelzentrum, Hohe Gais.
Ja, das ist natürlich auch eine sehr interessante Sache, sag ich mal, für viele. Es gibt ja Angebote im Harz an den, ja, doch mehr oder weniger bekannten Skizentren, wo unter Flutlicht gerodelt oder Ski gefahren werden kann. Das ist also dann auch für die interessant, die beispielsweise in der Woche arbeiten müssen und vielleicht dann nach Feierabend sagen, wir machen uns nochmal auf die Spur oder sowas. Das ist eine Sache, die macht echt Spaß. Man muss da wirklich nochmal im Internet nachschauen. In der Regel ist es so, in Hohe Gais, das Ski- und Rodelzentrum bietet es an, hier in St. Andreasberg am Matthias-Schmidt-Zentrum wird es angeboten. In Braunlage, innerorts auch, an der Rathauswiese, so in Bad Sachsa am Ravensberg wird es angeboten, sowie insbesondere auch in Hahnenklee. Die Termine, die teilweise veröffentlicht werden, sagen ja nicht unbedingt was. Ne? Ich sage mal, wenn Tauwetter einsetzt und die Pisten sind nicht mehr einsatzbereit, dann nützen ja die vorher festgelegten Termine auch nichts. Da muss man also kurzfristig vorher schon nochmal nachschauen. Ist in der Regel, wenn Schnee liegt, jede Woche, teilweise sogar jeden Tag abends, also da muss man sich wirklich mal denn detailliert informieren. Gibt sogar sowas wie Fackelrodeltouren am Ravensberg in Bad Sachsa. Und ach, da lässt man sich auch einiges einfallen. Ne? Aber wie gesagt, nochmal ins Internet gucken vorher, ob die entsprechenden Rodelhänge und die Loipen auch entsprechend einsatzbereit sind. Das nützt jetzt nichts, hier irgendwelche Termine zu nennen, weil wir wissen nicht, wie es in den nächsten Tagen taut, wenn es wieder neu schneit und die Pisten wieder einsatzbereit sind. Sie wissen zumindest, dass es das gibt, diese Flutlichtangebote an mehreren, an zahlreichen Orten. Und das ist, ich habe es auch schon mal gemacht mit dem Rodeln, das ist eine schöne Angelegenheit. Da ist dann auch immer noch ein bisschen einiges drumherum, was organisiert wird. Ne? Da gibt es dann auch immer einen Glühwein und der Grill ist meistens an und solche Dinge. Ne? Das gehört ja heute alles mehr oder weniger dazu.
Also viele Anregungen und nun?
Ab auf die Piste.
Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wir haben schon viel erzählt. Da ging es hauptsächlich um Schnee und Eis und Schlittenfahrt.
Möchte aber noch mal eins ganz kurz Wintersport einhaken. Die meisten haben ja eine Unfallversicherung. Aber wer sich dort insbesondere mit Abfahrtskilaufen und Snowboarding und so weiter auseinandersetzen möchte, sowas sollte man haben.
Ja.
Also gerade beim Wintersport passiert doch extrem häufig etwas.
Ja, und dann, wenn es geht, komplizierte Brüche.
Ja. Darum.
Also und, nicht mal nur.
Da sollte man schon, wenn man sich damit beschäftigt, auch eine Unfallversicherung haben.
Und im Harz gibt es ja auch den sogenannten Kulturwinter.
Er hat in diesem Jahr 10. Geburtstag. Ja, also ich sage mal, das hat ganz klein angefangen und hat sich etabliert und ist auch mittlerweile recht erfolgreich. Ist auch denn meistens immer in der Zeit von Ende Januar bis Mitte Februar, wo denn auch Winterferien sind und sowas. Und gibt's eigentlich eine Vielzahl von Angeboten. Es werden also jedes Jahr mehr. Und in diesem Bereich, den kann man ja auch für zukünftige Jahre, also den Zeitraum schon mal ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass man danach schaut, diesen Kulturwinter. Gibt halt auch noch was anderes im Harz außer Wintersport.
Und das findet ja meistens im Raum statt und ist ja dann auch nicht witterungsabhängig.
Ja, vieles findet irgendwo drinne statt. Na gut, es gibt auch solche Dinge wie beispielsweise in Ströbeck. Das Schachmuseum organisiert dort Lebensschach. Was bestimmt recht interessant und nett ist. Und viele andere Dinge, da muss man sich mal informieren. Leider, sage ich mal, macht es ja keinen Sinn, heute noch über Veranstaltungen zu reden, die schon waren. Aber das Wochenende um den 10. bis 12., da gibt es ja auch noch zahlreiche Veranstaltungen. Das ist praktisch dann das letzte Wochenende des Harzer Kulturwinters. Und die Angebote gibt es in fast jedem Ort irgendwo was. Da finden Sie, wie gesagt, sowohl auf unserer Webseite wie zahlreichen anderen, auch in den Zeitungen, diese Angebote. Sollte man sich denn mal ausführlich informieren, ist im Grunde genommen für jeden was dabei.
Es gibt ja eigentlich in jedem Ort im Harz irgendeine Veranstaltung, die noch stattfindet oder bereits stattgefunden hat. Egal, ob es jetzt um Liederarm geht, um Neubau des Domschatzes
Es ist so vielfältig, dass man da allein eine Sendung, um alles vorzustellen.
Muss man wirklich gucken und schauen, wann es stattfindet und ob es einen natürlich auch interessiert. Das ist ja das wichtigste Kriterium mit.
Ja.
Und ich denke mal, auch wenn es im März reingeht, da gibt es ja auch wieder viele Veranstaltungen, gerade so in den größeren Orten wie Wernigerode und Goslar. Die bieten ja da auch immer mal wieder was Neues an.
Ja,
Sonderführung. Ja. Und was weiß ich.
Führungen, die nehmen ja sowieso ständig an Attraktivität zu. Was man ja so früher gar nicht gekannt hat. Da etabliert sich ja ständig was Neues. Teilweise sind es ja sehr schöne Sachen, wenn man denn wirklich von Profis irgendwo geführt wird, egal ob das nun Kultur ist oder Natur. Und es wird einem da ein bisschen was vermittelt, was man dann anschließend vertiefen kann oder wo man sich natürlich auch oftmals schon vorher ein bisschen darauf vorbereiten sollte. Das ist schon immer im Grunde genommen eine schöne Angelegenheit, insbesondere denn, wenn es nicht in Massenveranstaltungen ausartet.
Nein, meistens ja dann auch immer begrenzt.
Im kleineren Rahmen, ja. Es ist ja auch so.
Wobei auch je nachdem, wo es nun gemacht wird, wenn es im Freien gemacht wird, stört es ja meistens auch nicht, wenn da mal statt 10, 30 Leute.
Ja, aber es ist ja auch denn meistens begrenzt. Und bei vielen dieser Angebote heißt es ja auch dann, man möchte sich bitte anmelden vorher.
Das
ist immer nicht verkehrt.
Das ist nicht verkehrt. Das könnte man jetzt alles vorlesen, aber ich glaube, liebe Hörerinnen und Hörer, das könnten Sie sich gar nicht alles merken.
Nein. Steht, wie gesagt, bei uns auf www.harzurlaub.de gleich auf der ersten Seite. Großes Angebot, Harzer Kulturwinter, wo man sich einiges aussuchen kann.
Ja, da können Sie sich ruhig eine Weile mit befassen.
Dann, sag ich mal, muss man sich halt, wenn einen spezielle Dinge interessieren, andersweitig ein bisschen weiter informieren. Genau.
Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, Bernd, du hast auch wieder, ich sag's mal so, zwei Geburtstagskinder aus dem Harz ausgegraben, die berühmte Leute geworden sind.
Naja, aber heutzutage alle beide recht vergessen, hat wahrscheinlich kaum einer bis jetzt was von gehört. Das ist zum einen August Kramer, der wurde am 2. Februar 1817 in Nordhausen geboren und ist am 18. März 1815 eben da verstorben. August Kramer war ein Naturwissenschaftler und war als Lehrer tätig. In Nordhausen und in der Region dort. Er hat sich einen Namen gemacht als Erfinder. Und zwar war er der Erste, der einen sogenannten Zeigertelegrafen erfunden hat, der auch praktisch brauchbar einzusetzen war. So ein Gerät wurde vorher schon von einem Engländer Charles Wheatstone erfunden. Das war aber ein Gerät, wo, ich sage mal, nur die Grundlagen mehr oder weniger erfunden worden. Das Gerät von August Kramer, das wurde dann später unter anderem auch bei der Bahn, bei der Eisenbahngesellschaft und so weiter eingesetzt. Ja, was ist ein Zeigertelegraph? Bis zu diesem Zeitraum, er hat also diese Erfindung so um 1840 rum gemacht, war Nachrichtenübermittlung in modernerer Form nur über Morsen möglich. Und dazu brauchte man Spezialisten, Experten, die das beherrscht haben. Und nun hat man dann diesen Zeigertelegrafen erfunden. Da gibt es die unterschiedlichsten Varianten. Das gängigste, wo man es vielleicht dran erläutern kann, ist, man hatte eine Tastatur und Sender und Empfänger mussten natürlich immer über Leitungen, über elektrische Leitungen miteinander verbunden sein. So, man hatte eine Tastatur und dann gingen so viele Leitungen raus, wie es Buchstaben gibt. Und man hat also einen Buchstaben beispielsweise betätigt und dann wurde diese Leitung unter Strom gesetzt. Und diese Leitung war auch dann beim Empfänger unter Strom.
Ja.
Und somit konnte man dort auslesen, okay, Er hat ein A gedrückt. Das hat man dann auf unterschiedlichste Art und Weise gemacht. Da hat man teilweise Uhrwerke eingesetzt. Man hat Magnete eingesetzt, die dann, darum heißt es Zeiger, die dann einen Zeiger bei Buchstaben so und so zum Stehen gebracht haben. Und man hatte über Gasdruck und, also da gab es die Signale, die ankamen, auszuwerten, gab es die unterschiedlichsten Möglichkeiten.
Aber das Prinzip war gleich.
Das Prinzip war gleich. Es waren 24 Leitungen, mhm, ne? Und entsprechend dem Buchstaben wurde die eine Buchstabe, beispielsweise A, ne, unter Strom gesetzt und alle anderen nicht. Und dann wusste der Empfänger, das ist jetzt ein A. Und somit war es erstmals möglich, Nachrichten über größere Entfernungen zu übermitteln, was auch Ungelernte und Unqualifizierte machen konnten. Also um das Ganze zu beherrschen, hat man mal eine Stunde eine Einweisung gebraucht, ne, und dann konnte man das irgendwie. Somit hat das sehr schnell einen großen Durchbruch gehabt. Und der Erfinder dieser Sache, wie gesagt, war dieser Nordhäuser im Grunde, August Cramer. Der war nur nicht so geschickt, was die Vermarktung betrifft, wie Siemens und Heitzke. Siemens und Heitzke haben ja mit solch einem Zeigertelegrafen mehr oder weniger ihre Firma gegründet. Also was heute die Siemens AG ist. Die waren halt in der Vermarktung ein ganzes Stück professioneller. Ähnlich, wir hatten ja schon ein paar Mal gesprochen über das Dynamit. Das wurde ja auch im Harz erfunden. Und Alfred Nobel hat es gesehen und war der Kaufmann, der es dann vermarktet hat und zum Patent angemeldet hat. Ähnlich ist es hier. August Cramer hat es erfunden. Inwieweit Siemens und Heitzke sich daran orientiert hatten, ist schwer aufzuklären. Oftmals so, zu einer gewissen Zeit, dass mehrere Leute an Erfindungen gleichzeitig gearbeitet haben. Und das vermag ich nicht zu sagen. Zumindest war er der Erste, der es diesbezüglich in einer technischen Variante erfunden hat, die auch einsetzbar und nutzbar war. Und Siemens hat es dann im großen Stil genutzt.
Aber weitere Erfindungen hat er wohl nicht gemacht?
Nee, er hat sich, wie gesagt, auch seine ganze weitere, das war ja mehr oder weniger, er war ja als Lehrer tätig, habe ich ja gesagt, im Bereich Naturwissenschaften und Mathematik und hat ja dort auch promoviert. Und seine Erfindung, insbesondere dieser Zeigertelegraf, ob er nur noch andere gemacht hat, die vielleicht nicht zum Durchbruch gekommen sind, weiß ich nicht. Da hat er sich lange Zeit mit beschäftigt. Die hat er auch ständig weiterentwickelt und. Das war so sein Hobby, aber auch sein Lebenswerk, womit er denn eigentlich bis heute noch in Verbindung gebracht wird und bekannt ist.
Ja, also wenn Sie mal nach Nordhausen kommen und gehen durch die August-Cramer-Straße, dann klingelt's bei Ihnen.
Ja.
Noch einen bekannten Mann haben wir, Helmut Unger. Friedrich Hermann Helmut Unger.
Den wird wohl überhaupt keiner kennen.
Nee, ich kenne den auch nicht.
Der wurde am 10. Februar 1891 geboren und auch in Nordhausen. Aus Nordhausen kommen eigentlich eine ganze Menge, sage ich mal, doch größere Persönlichkeiten der Vergangenheit. Ja, und das war ein recht angesehener Mediziner, der aber als Hobby das Schreiben hatte und der unwahrscheinlich viele Bücher geschrieben hat.
Ja, also ja,
wenn man sich die Liste, ich habe sie nicht durchgezählt, aber es ist enorm, wie viele unterschiedliche Werke der geschrieben hat. Also ich würde mal sagen, jetzt hier so 40 Bücher bestimmt. Ne? Als Arzt war er sehr angesehen.
Ach, das sind über 50 Bücher.
Ja, ja. Darauf beruht sich aber sein bleibender Ruhm weniger, sondern der beruht mehr oder weniger auf seiner schriftstellerischen Tätigkeit. Und da war natürlich auch einiges dabei, insbesondere seine 1936 erschienene Biografie von Robert Koch. Es heißt, er hat davon 300.000 Exemplare verkauft. Für damalige Zeiten ist das unvorstellbar, ist das gewaltig. Also 300.000 Bücher heutzutage, man streitet sich immer wieder darüber, was denn ein Bestseller ist. Viele sagen, ab 10.000 ist ein Buch ein Bestseller. Da gibt es keine genaue Definition vor. Aber 300.000 Bücher verkaufen nur ganz, ganz wenige. Ja, das war sein bekanntestes, diese Robert-Koch-Biografie. Er ist etwas diskreditiert worden. Und zwar durch gewisse Dinge in der NS-Zeit. Er hat ja größtenteils Romane geschrieben, also Fantasie, Literatur. Und so hat er 1936 einen Roman geschrieben, der hieß Sendung und Gewissen. Und dieser Roman hat sich mit dem Thema Gnadentod beschäftigt. Und dieser Roman wurde dann von den Nazis aufgegriffen und wurde in NS-Zeit als, ja, ich sage mal so, Argumentationshilfe für ihre Euthanasie-Projekte genutzt. Und dadurch ist der Unger in ein sehr schlechtes Licht gerückt worden. Nur, ja, ich sehe das etwas anderes. Er hat in einem Roman gewisse Dinge, sage ich mal, kundgetan. Sicherlich ohne die Absicht, dass die Nazis da irgendwas draus mal nutzen mögen. Ne? Ja,
die haben sich das nur ihm die zu unterstellen, ausgesucht, ja, die passen.
Ja. Weiß ich nicht. Da müsste man sich dann mehr mit beschäftigen. Ja, er ist kaum bekannt, da er ja unter seinem Namen Helmut Unger nichts veröffentlicht hat. Er hatte also einige Pseudonyme, insbesondere Fritz Herrmann und Hans Holm, unter denen seine Bücher veröffentlicht wurden. Daher weiß auch kaum jemand, dass man diese ganze NS-Euthanasie-Sache dort mit ihm in Zusammenhang bringt. Wie gesagt, ich bezweifle das Ganze an. Er war ein engagierter Arzt und er hat ein Thema angesprochen, was zur damaligen Zeit ein Problem war. Nicht mehr und nicht weniger. Und das sollte eigentlich erlaubt sein. Noch dazu in Romanform. Ja, traurig, was die Nazis daraus gemacht haben, was ihnen natürlich dann auch in einige Schwierigkeiten gebracht hat nach dem Krieg. Da er aber nie Mitglied in einer nationalsozialistischen Organisation oder auch Partei war, hat man ihn auch nicht weiter behelligt und angeklagt oder sowas. Was ja auch schon zeigt, ne, ja, da hat keine solche Zusammenarbeit zumindest wahrscheinlich
konnte
bestanden.
Konnte auch keiner nachweisen.
Er hat dann seinen Lebensabend nach Kriegsgefangenschaft in Bad Harzburg verbracht, wo er dann noch eine Praxis hatte. Ich habe dieses Buch nicht gelesen, muss ich zugeben. Man kann ja nicht alles lesen.
Man kann nicht alles lesen. Da muss man ja Tag und Nacht vom Buch sitzen.
Gibt's allerdings zu kaufen.
Gibt's zu kaufen,
zumindest im Internet, in Antiquariaten und so weiter. Also wer sich dafür interessiert, insbesondere auch dieses Buch Sendung und Gewissen, gibt's zu kaufen. Ja, und viele andere Bücher von ihm sind auch bis heute, sage ich mal, zumindest in Antiquariaten verfügbar. Da sind einige dabei, die zur damaligen Zeit oder die wir heute als Bestseller betrachten, die also nicht so schlecht sein können, die aber ja leider Gottes in Vergessenheit geraten sind. Es ist halt immer schwierig, wenn jemand so wie er im beruflichen Alltag mit Helmut Unger auftritt und in seiner Freizeit Bücher schreibt mit Pseudonym. Und er hat auch kaum irgendwelche Lesungen gehalten oder er wollte also im Grunde genommen mit dem, was er geschrieben hat, auch nicht in Verbindung gebracht werden. Ist er dann auch mehr oder weniger in Vergessenheit geraten, obwohl er ein mächtiges Werk hinterlassen hat.
Denn da sind ja alles offenbar richtige Romane, wenn man das so liest.
Ja,
Liebesaffären, Palette oder ein Held dieser Zeit, der verliebte Beifuhl, die Insel der Affen.
Er hat auch was man ja häufig auch immer Schriftstellern unterstellt. Er hat auch viele Probleme seiner Zeit in seinen Romanen, in seinen unterschiedlichen Romanen angesprochen. Ne?
So wie es heute ja auch ist. Da fließt ja automatisch oft auch.
Fließt automatisch, muss nicht sein. Ich sage mal, manchmal versucht man natürlich auch immer Dinge rauszulesen, ne, die so nicht sind. Möchte ich zumindest behaupten, ne? Denn ich habe da immer meine Zweifel, ob man 100 Jahre später analysieren kann, was denn der Autor gedacht hat.
Nicht.
Ja? Und zumal ja ein Roman auch ein künstlerisches Werk ist mit viel dichterischer Freiheit. Ja,
ja, man will ja nun nicht nur immer das reale Leben lesen.
Nein, aber es ist heutzutage so. Das fängt ja bei Gemälden an, dass man irgendwie versucht, herauszulesen, was mag denn der Künstler damit sagen wollen.
Ja.
Also da hätte ich nicht viel von. Das ich habe dann auch schon über 40 Bücher geschrieben. Ne? Also wenn jemand da aus meinen Büchern rauslesen wollte, was ich denn dabei gedacht habe.
Hat er gute Laune, hat er ein optimistisches Sonnenbild gemalt, hat er schlechte Laune, war es ein schwarzes.
Ja.
Also mal vereinfacht gesagt.
Das sehe ich als sehr problematisch an, aber das ist nun mal in der Literaturwissenschaften, die leben davon, sollen sie machen. Aber wie gesagt, ist interessant, mal sein Werk durchzuschauen und da findet man sicherlich auch das eine oder andere Interessante.
Ich sehe schon, wie viele Harzer Persönlichkeiten gibt es. Habe ich, glaube ich, schon mal gefragt.
Ich finde auch ständig neue, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja? Man wird immer wieder mit irgendwelchen Dingen konfrontiert. Ja. Und die Frage ist natürlich, ich sage mal, wir sehen ja immer Persönlichkeiten, in diesem Fall Harzer Persönlichkeiten, als Leute an, die im Harz geboren sind.
Ja, man muss ja irgendwo eine Grenze ziehen.
Nun ist es natürlich so, viele von denen sind dann schon in früher Jugend oder später weggegangen und waren nie wieder im Harz. Dafür gibt es andere, ne? Die sind hier nicht geboren, haben aber den Großteil ihres Lebens hier verbracht. Ich sehe die auch als Harzer Persönlichkeiten an, sage ich dir, so wie es ist.
Konnten sie manchmal auch nicht aussuchen.
Wo ich meine Schaffenszeit gehabt habe, ne? Dort gehöre ich auch irgendwo hin, oder?
Vielleicht sind die Eltern dahin gezogen und schwupps waren sie im Harz und sind dort kleben geblieben.
Ja. Wir hatten ja da vor langer Zeit, so ein Beispiel ist ja auch die beiden Grönemeyers. Die sind ja auch beide Harzer. Ja, Klaus Teil-Zellerfeld. Ja, aber das waren Kindheitsjahre. Danach sind sie weggegangen. Deswegen werden sie trotzdem immer noch als Harzer Persönlichkeiten geführt.
Ja, das macht jede Stadt gerne.
Ja.
Wer berühmte Personen.
Also, da gibt's unwahrscheinlich viel. Ja. Und leider Gottes, darum, sag ich mal, arbeite ich immer sowas auch wieder auf. Und ich bin ja nur noch dabei, mein zweiter Band ist gerade auf den Markt gekommen, Eroberer des Himmels, mit Technikpionieren aus der Raumfahrt und aus der Luftfahrt. Da habe ich in dem zweiten Band auch gerade Harzer Persönlichkeiten, die eigentlich kein Mensch kennt, wo ich so einiges ausgegraben habe. Ernst und Hans Röver, ja, die geraten in Vergessenheit. Es sind gewisse Leute, die, sage ich mal, warum auch immer, vom Zeitgeist getragen, immer noch bekannt sind. Wenn wir beispielsweise einen Graf Zeppelin nehmen oder sowas. Ja. Ne? Oder die dann von den Anfängen das Glück hatten, auch im Zweiten Weltkrieg noch Flugzeuge zu bauen und zu produzieren. Und gut, ob das ein Glück war, mag dahingestellt sein. Hier nun Fokker nehmen oder Junkers oder sonst was. Diese Namen kennt man noch. Aber viele von denen, die sich dort haben, auch dann später in das NS-System haben, nicht so einbinden lassen. Oder sind ja auch viele, sag ich mal, Flugzeug- oder Technikpioniere allgemein, die schon früh gestorben sind, die verunglückt sind und, die teilweise vollkommen vergessen sind. Die teilweise schon ein, zwei Jahre nach ihrem Tod vergessen worden sind. Andere haben weitergemacht und haben am Ende die Lorbeeren gekriegt. Und ich finde es irgendwo interessant, dass die Leute, die wirklich auch was bewegt haben, nicht vollständig in Vergessenheit geraten, oder?
Das stimmt.
Es schmücken sich genug mit falschen Federn.
Ja.
Und von daher werden wir da sicherlich auch immer mal wieder interessante Zeitgenossen, oder nicht Zeitgenossen, interessante Harzer Persönlichkeiten finden, über die es lohnenswert ist, sich mal zu unterhalten.
Ja, auf jeden Fall.
Die medizinische Tätigkeit von Dr. Helmut Unger beispielsweise, ne, darüber schreibt keiner mehr groß. Er war halt ein ganz normaler Arzt.
Ja, und schon ist wieder eine Sendung um.
Ja,
mal sehen, was der März bringt.
Werden wir uns überlegen, ob wir nächstes Mal denn schon ein bisschen mit Frühlingsgefühlen arbeiten werden.
Man weiß es nicht. Oder ob der Winter verzögert in den März hinein reicht. Wer weiß. Naja, bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Und du wirst schon noch diesen oder jenen Erfinder, Pionier oder eine andere Persönlichkeit gefunden haben.
Ja, ich hätte aber vielleicht noch ein kleines persönliches Anliegen.
Ja, natürlich.
Und zwar arbeite ich oder bereite ich vor eine Fortsetzung meiner Harzgeschichte und die soll beinhalten die industrielle Revolution, also den Beginn der Industriegeschichte in der Harzregion. Das ist natürlich so breit angelegt, dass es einer alleine wie ich gar nicht kann. Und wer schon immer mal mit einem Buch schreiben wollte und wer sich für diesen Zeitraum, also insbesondere erste Hälfte 19. Jahrhundert interessiert, der kann sich gern bei mir melden.
Sagst du gleich nochmal die Adresse, deine E-Mail, deine Kontaktadresse?
E-Mail-Adresse bitte per E-Mail melden, denn ist b.sternal@sternal-media.de. www.radio-hab.de. Ansonsten finden Sie ja meine Internetadresse.
Ja, auch. Oder Sie können natürlich auch hier bei Radio HBW anrufen unter 03473 84020 und ich leite das dann an dich, Bernd Sternal, weiter.
Also Unterstützung kann ich in vielfältiger Weise brauchen.
Ja. Gut.
Dann sicherlich, so schätze ich das jetzt ein, mehrere regional abgegrenzte oder zeitlich abgegrenzte Bücher, weil das ist so umfangreich nach meinen bisherigen Recherchen. Und da gibt es sicherlich viele Leute, die sich irgendwo in einzelnen Städten wie hier in Aschersleben gut auskennen, ne? Und vielleicht Beiträge leisten können dazu.
Ja. Also dann sagen wir für heute tschüss.
Schönen Februar.
Schönen Februar, ja. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss. Ja, und das war Herzliches im Februar. Redaktion und für Sie am Mikrofon, wie stets, Ihre Constanze Holtorf. Und zu Gast im Herzlichen natürlich auch wie stets mit Bernd Sternal. Und zum Schluss Musik mit Götz Alsmann, die Schlittschuhläufer.